Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller Erwartungen. Bei uns zu Hause hängen verschiedenste Adventskalender. Jeden Morgen erwarten wir ein neues Türchen oder Päckchen. Wir erwarten auch schöne, gemütliche Zeiten. Meine Frau hat gestern bis am Abend spät noch die Krippe eingerichtet, alles schön dekoriert für Weihnachten, bereit für gemütliche Stunden. Wir erwarten Weihnachten, das Weihnachtsfest, die eine Erwartung. Eine weitere Erwartung von der Adventszeit ist, dass Jesus wiederkommt. Nicht mehr als Baby, als einfacher Mensch, sondern als mächtiger König. Eine weitere Erwartung, die wir feiern. Und wo es Erwartungen gibt, da gibt es auch unerfüllte Erwartungen, Enttäuschungen. Also natürlich nur die unberechtigten Erwartungen, die können auch enttäuscht werden. Es ist eine Zeit, da werden die Tage immer kürzer, die Nächte immer länger. Manche haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil in der Adventszeit, man wünscht sich Geborgenheit, ein Zuhause. Und es ist nicht, das Zuhause ist leer oder kalt, oder man hat eine Sehnsucht im Herzen, die besonders stark wird in der Adventszeit. Und was in der Weihnachtsgeschichte immer wieder aufleuchtet, ist diese Botschaft: fürchte dich nicht. Zacharias, fürchte dich nicht. Maria, fürchte dich nicht. Dann kommt wieder ein Engel zu Josef, fürchte dich nicht. Und schlussendlich die Hirten, die auf dem Feld dem Engel begegnen, der sagt die gleiche Botschaft, fürchte dich nicht. Ganz am Anfang von dem Leben von Jesus. Und heute steigen wir ein in Johannes 14, in die letzte Lebenswoche von Jesus. Bei Jesus finden ist Platz für mich, Johannes 14, 1 bis 6, wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne mit mir aufschlagen. Und das erste Wort hier ist auch, euer Herz erschrecke nicht. Wir wollen heute miteinander drei Punkte anschauen in der Predigt. Wie gut, dass Gott ist. Das muss einfach wieder mal gesagt sein. Wie gut haben wir es doch, an einen allmächtigen, gütigen Gott zu glauben. Dann wollen wir uns anschauen, wie wir uns oft eigene Hütten und Heime bauen, die doch keinen Bestand haben. Und schlussendlich, bei Jesus ist Platz für dich. Also Jesus beginnt seine Rede mit den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Ja, die Jünger sind tatsächlich erschreckt. Nur ein paar Tage vorher, da ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Und dieser Tag war voll Dramatik und Symbolik. Jesus ist auf einem Esel in Jerusalem eingeritten. Die Leute haben ihre Mäntel ausgezogen und haben es vorhin gelegt, sodass Jesus auf dem Fohlen da durchreiten konnte. Sie haben Zweige abgenommen und haben ihm willkommen geheißen, willkommen der König, der da kommt, Hosianna. Und sie haben alle gedacht, jetzt steigt dann Jesus in der Stadt Davids auf den Davidsthron und ein Friedensreich beginnt. Die Römer werden vertrieben und wir haben endlich das unendliche Königsreich, das beginnt. Aber diese Enttäuschung wurde groß und die Jünger wurden in ihrem Herzen erschüttert. Nicht nur was passiert ist, auch der enge Zwölferkreis rund um Jesus hat Kritik an Jesus geäußert. Besonders einer, der Judas, der hat sich davon gemacht und diese enge Freundschaft ist auch auseinandergebrochen. Und da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Und wieso sollen wir nicht erschrecken? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Manchmal, wenn wir in die Welt hineinschauen, in das Chaos und Durcheinander, dann könnte man meinen, wo ist eigentlich Gott, der das alles noch im Griff hat? Aber wenn wir dieses Buch hier lesen, dann lesen wir auch von viel Zerbruch und menschlichem Elend, aber wir lesen auch von einer anderen Realität. Und das ist die Realität von Gott, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der alles in seinen Händen hält. Und diese Realität ist nicht auf den ersten Blick sichtbar, aber sie ist wahr und zuverlässig. Und sie gibt uns Trost. Glaubt an Gott. diese Woche, da ist unser Ältester, hat sich aufgemacht, gerade in die Schule. Und während dem Schuhbinden, da plötzlich hat er innegehalten und hat gesagt, Mama, wenn ich Gott wäre, würdest du dann auch an mich glauben? Ja, wir haben einen allmächtigen Gott. Wir glauben an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wie wunderbar. Also wir müssen einmal nur in die Natur schauen und wir sehen, wie gewaltig Gott ist. Schaut mal in das Universum. Schaut mal unsere Galaxie an. In dieser Milchstraße an einem äußeren Ende dieser Galaxie befindet sich unser Sonnensystem und dort ist eine kleine Kugel und das ist die Erde und dort drauf ist Leben möglich. Diese Feinabstimmung, dass hier Leben möglich ist, das ist ein Wunder. Wunderbar. Und wenn ihr hier in die Natur hinausschaut, dann kommt ihr auch ins Staunen. Vielleicht habt ihr schon mal eine Rüebli-Raupe gehabt zu Hause. Und die hat sich dann entwickelt in einen Schmetterling. Müsst ihr euch was mal vorstellen, die Natur, wie genial es Gott geschaffen hat. Raupe und Schmetterling, also viel etwas unterschiedlicher gibt es gar nicht und es ist dasselbe Tier. Oder wenn ihr einmal euch Gedanken macht über die Entwicklungsschritte eines Aals. Der wird in der Nähe von der Karibik, wird er gezeugt. Dann durchquert er den ganzen Atlantik in den Schweizer Bergen, führt er ein Räuberleben und er geht denselben Weg wieder zurück und man weiß bis heute nicht, wie sich ein Aal fortpflanzt, man hat es noch nie beobachtet. Ein Wunder ist das, sondergleichen. Wenn ihr eine menschliche Zelle beobachtet, studiert, dann ist es eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt. Also was ist alles miteinander funktioniert, wunderbar. Ich war in Australien und dort habe ich geschnorchelt im Great Barrier Reef. Und mir ist fast der Rützel aus dem Mund gefallen, als ich diese Vielfalt in der Unterwasserwelt gesehen habe. Verschwenderische Vielfalt. Also so gut und großartig und wunderbar ist unser Gott. Glaubt an Gott. Und mit dem Glauben an Gott ist auch unlösbar der Glaube an Jesus Christus verknüpft. Jesus sagt, glaubt an mich. In Jesus ist uns die Geradlinigkeit und die Menschenliebe von Gott begegnet. Jesus hat alle menschliche Großtuerei, das fromme Getue, die Heuchlerei, die Selbstgerechtigkeit hat er bloßgestellt bei den Menschen. Und allen Menschen, die ausgegrenzt waren, die gemerkt haben, ich kann nicht bestehen vor Gott, ihr Leben nicht im Griff hatten, die merkten, wir brauchen Hilfe, die gelitten haben unter ihrer Sünde oder unter ihrer Krankheit. Den Menschen ist er mit einer wunderschönen Liebe begegnet, mit einer wohltuenden Liebe. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Dann sagt Jesus weiter, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. In meines Vaters Hause, da sind viele Wohnungen. Hier wird diese Sehnsucht nach einem Zuhause geweckt. Das Vaterhaus oder das Wort für Haus, das steht ja eigentlich in der Bibel für die Familie. In der Bibel kennen wir das Wort Familie so nicht, also im Urtext, aber da steht das Wort Haus. Und mit dem Haus, also wenn man von Tom und seinem Haus spricht, dann meint man, oder von Jakobus und seinem Haus, dann meint man Jakobus mit seiner ganzen Familie. Und gerade die Familie sollte eigentlich der Ort sein, wo wir Geborgenheit und Annahme und Liebe erfahren. Dort, wo wir zu Hause sind. Ich weiß nicht, wo das bei dir ist. Ich kann dich fragen, bei welchen Türen gehst du rein, ohne anzuklopfen? Dort bist du zu Hause. Dort, wo du weißt, da kannst du einfach reinspazieren. Du hast immer das Recht, dorthin zu gehen. Dort bist du zu Hause. Und die Familie sollte einfach so ein Ort von dem Zuhause, von der Geborgenheit sein. Und der Kern der Familie ist die Ehe. Und auch die Ehe ist oft sehr herausgefordert. Auf der einen Seite haben wir die größte Chance in der Ehe. Wunderbar. Also der Ehepartner kennt mich Niemand kennt mich so gut wie mein Ehepartner. Niemand kann so meine Schwachpunkte zudecken und mich stärken wie mein Ehepartner. Niemand kann mich so befähigen wie mein Ehepartner. Niemand kann mich auch so verletzen wie mein Ehepartner. Das ist so der innigste Ort, wo wir Geborgenheit und Liebe und Annahme üben und erleben sollen. Die Ehe ist so ein Ort von der gegenseitigen Hilfe, hat sich Gott gedacht, das Wohl des anderen zu suchen. Und manchmal degeneriert es so zur gegenseitigen Befehlsgewalt, so, dass man einander sagt, was man zu tun hat. Manchmal merke ich so, wenn wir gegessen haben und dann gibt es noch einen Kaffee und dann, wer räumt jetzt die Tassen am Schluss, wenn schon alles fertig gemacht ist, die Tassen noch weg? Und dann muss ich mir manchmal sagen, hey Tom, diese 10 Sekunden, das lohnt sich, hier zu dienen und zu helfen. Und vielleicht nimmst du es dir vor, in dieser Adventszeit wieder einmal zu helfen, da zu sein, ein gutes Wort, ein freundliches Wort, Stärken herauszuheben vom anderen, zu helfen, zu dienen. Das beflügelt das Miteinander mit den Menschen und insbesondere die Ehe. Und daneben auch die Familie soll das ein Ort von der Geborgenheit sein. Die Kinder, die eigenen. Ich habe kleine Kinder und manchmal tun sie mir leid, die Kinder. Dann habe ich keine Geduld mehr. Und dann ich muss ja streng sein und liebevoll. Aber manchmal bin ich nur streng. Und dann bin ich froh, wenn sie ja noch weg sind, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Hopp, Uhr ist Zimmer. Und dann bin ich so hart mit ihnen. Und wir als Eltern, wir sind ja für die Kinder da, und sollen ihnen Annahme bescheren. So. Und wo, wenn sie es nicht bei uns haben, wo finden sie es sonst? Und manchmal tut es mir weh, wenn ich so hart mit den Kindern bin. Etwas später werden dann die Kinder größer, sie werden Teenager. Und dann ist man vielleicht geneigt dazu, sie mit Argumenten, wo man ja noch die Besseren hat, sie stumm zu stellen, anstatt dass man mal bereit ist zuzuhören und mit von Herzen verstehen zu wollen, was beschäftigt denn mein Teenager. Und dann werden die Kinder größer, vielleicht hast du keine Kinder mehr oder dafür hast du Eltern. Die Eltern werden auch einmal plötzlich bedürftig und ein bisschen anstrengend. Und dann kommt dasselbe Spiel wieder von vorne. Hier auch wieder. Haben wir für die Eltern ein Ort des Zuhause-Seins, der Barmherzigkeit, des Zuhörens, des Helfens. Ja, und eigentlich ist es egal, ob du ein gutes Elternhaus selber erlebt hast, oder ob es sehr schwierig war, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ziehst du ja aus. Und dann musst du irgendwo dein Zuhause wieder selber finden. Die Ruhe und die Geborgenheit wieder selber finden. Und ja, wir tun das. Und oft suchen wir es an Orten, wo wir nicht letztendlich einen Frieden finden. Wir bauen uns so ein eigenes Haus, letztendlich ein Kartenhaus. Und suchen darin und wir suchen darin Halt und Sicherheit, so eine Geborgenheit zu haben, eigene Wände sich zu machen, so hier sind wir zu Hause, hier können wir uns das gemütlich einrichten, hier ist es mir wohl. Aber was ist es dann, was mir dieses Heim beschert? Ist es vielleicht die Leistung? Ich kann mir gut vorstellen, wenn Kinder vielleicht von den Eltern, von dem Vater nie gehört haben, du bist gut, du schaffst das, immer ein bisschen Kritik gehört haben und dann kommen sie in die Schule. Und dann plötzlich schreiben sie gute Noten. Oder im Sport bringen sie ihr Team zum Sieg mit einem Tor. Und dann kommt der Jubel. Und dann kann ich mir vorstellen, dann gibt es einen Dopaminausstoß sondergleichen im Gehirn, ein Glücksgefühl, jetzt bin ich jemanden. Jetzt habe ich meinen Platz gefunden. Und dann hat man so sein eigenes Heim. Und ich kann mir vorstellen, wir schauen ja gerade Fußball-Weltmeisterschaft, diese Freude, wenn jemand ein Tor schießt, gewaltig, oder? Die ganze Schweiz jubelt. Aber schaut, wenn wir unser Heim so selber bauen, dann sind wir einfach auf unseren Leistungen abhängig. Wehe, du machst einen Fehler. Wehe, du verschießt mal. Wehe, du vertust es, dann ist es fertig mit dem grünen Rasen. So ein großer Druck lastet auf dir. Es ist abhängig von deinen Leistungen. Und auch wenn du es dir schön eingerichtet hast, wenn du es mal nicht mehr schaffst, dann zerbricht es. So ein Heim, die Leistung. Oder vielleicht ist ein weiteres Heim die Freundschaften. Und wenn du Vater bist und eine Tochter hast, dann nimm deine Tochter wieder mal so einen richtigen Arm, küsse sie, solange sie noch klein ist. Und sage, wie schön sie ist und wie lieb du sie hast. Irgendeinmal kannst du es nicht mehr. Und sie sucht die Liebe und die Annahme bei einem anderen Mann. Und du kannst nur hoffen, dass es ein guter Typ ist. Darum gib ihr diese Annahme. Weil so Freundschaften und Kollegen und Leute zu haben, die einem richtig gern haben, das kann auch so ein Heim sein, was einem richtig wohlig ist, was gut tut. Aber auch das kann sehr schnell zerbrechen. Ich habe einen Freund kennengelernt während meinem Studium, der hat Eishockey gespielt, hatte viele Freunde. Dann hat er einen Unfall. Er war monatelang zu Hause und seine Freunde konnten nicht damit umgehen. Die einzige Person, die ihn besucht hat, war ein behinderter Freund. Sonst haben ihn alle im Stich gelassen. Also auch die Freunde und die Clique, sowohl es dir auch ist, es ist ein schäbiges Heim. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele auch schäbige Heime. Man kann sich der Realität entfliehen, indem man abtaucht in eine Sucht, in eine Abhängigkeit von Stoffen, wo es einem nicht gut tut. Man kann Zwangsstörungen haben, Hände waschen x-mal am Tag, dann habe ich mein Leben im Griff, wenn ich das tue. Das ist ein schäbiges Heim. Jemand hat mir mal gesagt, wenn ich mir Schmerzen zufüge, dann habe ich mein Leben im Griff. Es tut mir so weh, wenn Menschen alles daran setzen, ihren ganzen Eifer daran setzen, um sich eine Heimat, Geborgenheit aufzubauen, einzurichten, da irgendwo sich festzuhalten, aber sie gehen daran kaputt. Und jetzt darum diese Botschaft von Jesus, wenn er sagt, in meinem Hause sind viele Wohnungen. Und dann so die rhetorische Frage, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich dann etwa zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Bei Jesus finden wir Annahme. Er hat eine Wohnung für uns bereit. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber für mich. Wenn ich zu Jesus komme, dann sagt er zu mir, ja, geh zuerst mal dein Leben aufräumen, dann komm wieder. Kannst du sagen, dass Jesus dich wirklich so annimmt, so wie du bist mit deinem Leben? Das ist immer eine heikle Frage, so. Also wenn ich zu jemandem zu Besuch gehe, unangemeldet, und dann klopfe ich, und dann ist immer interessant, ja, so, oder spannend, so, wie begegnet jetzt der andere mir? Tut er die Tür auf, schaut so raus und sagt, oh. Oder ja. Dann weiß ich, okay, es gibt ein kurzes Türgespräch und dann ab die Post. Wenn er aber die Tür öffnet und sagt, ah, hallo, komm rein, dann ist das ganz ein anderes Willkommensein. Und wie öffnet dann Jesus die Türe, wenn wir zu ihm kommen? Bei uns zu Hause, da geht die Tür auf und dann ist gerade eine Glasfront vor unserem Haus. Und bei mir auch, oder wenn es klingelt und ich habe mit niemandem abgemacht, dann zuerst einmal die Überlegung, Achtung, wer könnte das jetzt sein? Und mit dieser Miene gehe ich zur Türe und öffne und schaue mal raus. Und habe ich es gemerkt. Habe ich gemerkt, also wenn ich die Tür auftue und, so ein dem anderen so ein Gesicht entgegenstrotzt, dann habe ich mir vorgenommen, ich will mich freuen ab dem Gottesgeschöpf, das vor der Tür steht, was immer es auch sei. Das hat eine wesentliche Veränderung auf meinem Mundwinkel gehabt. Eine interessante Person, die jeweils ab und zu bei uns vorbeikommt, das ist Benny. Benny ist ein Mann, Männerstimme, Leggings und Frauenschuhe, und ich mag ihn sehr. Und er kommt und verteilt Werbung, und ab und zu gibt es ein Gespräch. Sehr lang, er spricht sehr viel und man muss viel zuhören. Und mit der Zeit habe ich mir überlegt, ja, wenn ich hier stehe, schon an der Türe, anstatt dass ich 10 Minuten versuche, jetzt ein Ende zu hinbekommen vom Gespräch, komm, ich lade ihn doch ein. Hey Benny, willst du einen Kaffee? Dann ist er reingekommen, einen Kaffee getrunken, ich habe noch etwas gearbeitet dabei. Kürzlich war er auch wieder da, während dem Abendessen. Ich habe ihn reingebeten, er hat einen Kaffee getrunken. Die Kinder haben sich wunderbar mit ihm auch unterhalten. Und sie haben ihn so richtig zum Scherzen gebracht. Und wir haben selten so gelacht wie an diesem Abend. Was ich sagen will mit diesen Geschichten, wir haben eine tiefe Sehnsucht, dass wir empfangen werden von Menschen, wo man weiß, die mögen einen. Da habe ich einen Platz in ihrem Herzen. Und Jesus, er sagt in Matthäus 7, Vers 7, klopft an und es wird euch aufgetan. Und hier im Johannes 14, da sagt Jesus, komm herein, ich habe den Kaffee schon bereit für dich. Nein, noch mehr, ich habe das Bett schon angezogen, ich habe das Zimmer schon eingerichtet für dich. Komm zu mir, du musst nie mehr weg. Ist das nicht gewaltig? Wir finden bei Jesus ewige Heimat, Frieden für unser aufgeschrecktes Herz, bei dem ewigen, liebenden Gott. Und Jesus hat gesagt, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also Jesus ist kurz in der Woche vor seinem Tod und er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und es gibt zwei Stationen von diesem Hingehen und eine Stätte zu bereiten. Das erste Station ist das Kreuz. Und am Kreuz sehen wir die große Liebe von Jesus, wie er uns bedingungslos angenommen hat, wie er sein Leben hingegeben hat. Es gibt keine größere Liebe als die, wenn jemand sein Leben für mich gibt. Und das hat Jesus getan. Er hat alles hat er gegeben. Sein ganzes Leben hat er für dich gegeben. Und obwohl wir Menschen ihm keine große Freude gemacht haben. Wir können ihm nichts bringen, was ihm helfen würde. Was können wir tun, wo Gott darüber froh wäre? Er kann ja alles selber tun. Das Einzige, wo Gott sich darüber freut und wo er sich wirklich darüber freut, ist, Psalm 51, wenn wir unser zerbrochenen Geist, wenn wir unser zerbrochenes Herz und geängstetes Herz ihm bringen und sagen, Jesus, da bin ich, ich kann nicht anders, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Das ehrt Gott. Daran hat Gott Freude, wenn wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen. Ich habe sogar gemerkt, in meinem Leben staune ich dort über die Liebe von anderen zu mir, dort, wo ich mich unmöglich verhalte und andere mich trotzdem annehmen, meine Fehler zudecken. Und obwohl ich vielleicht merke, jetzt habe ich den anderen verletzt, sie das wie übersehen. Und genau das haben wir ja bei Gott auch getan. Stell doch vor, wenn wir Menschen Lebenskartenhäuser bauen, und uns daran festhalten, diese Häuser, die ja schäbige Häuser sind, diese Häuser lieben, verehren, dass wir unser Herz ins Flattern kommen, wenn sie einzustürzen drohen. Und wir halten uns so am Irdischen fest, an dem, was Gott geschaffen hat. Aber zu Gott sagen wir, nein, Gott, du bist vielleicht gut für die Ewigkeit. Aber hier auf der Erde, da brauche ich etwas Handfestes. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Gott jedes Mal, wenn wir ihn so ablehnen und uns an Sachen festhalten, die doch keinen Halt geben können. Und Jesus hat diese Schmerzen, die wir ihm zugefügt haben, ertragen. An seinem eigenen Körper, jeder Striemen, jeder Schlag ist meine Verachtung, die ich Gott gegenüber habe. Und Jesus hat diese Schmach getragen. Wie geht er dann mit mir um, wenn ich ein Leben lang nichts von ihm oder nur wenig oder nur am Rande von ihm etwas wissen wollte und jetzt zu ihm komme? Jesus vergibt seinen Peinigern, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die ihn geschlagen haben. Er hängt am Kreuz Jesus und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So eine leidenschaftliche Liebe hat Jesus für dich und er nimmt dich bedingungslos an, wenn du zu ihm kommst. Das ist die erste Station, das Kreuz. Und die zweite Station, das ist dann die Ewigkeit. Jesus ist hingegangen, uns eine Stätte zu bereiten. Es muss eine geniale Stätte sein. Ich freue mich schon riesig auf die Ewigkeit. Stell doch einmal vor, die Erde ist ja schon genial gemacht. Also etwas Schöneres als die Erde, es muss kitschig sein. Die Erde ist wunderbar genial. Also der Himmel, ich kann ihn mir nicht schöner vorstellen als eine Erde mit einer regenerierten Flora und Fauna ohne Leid. Das muss wunderschön sein. Und wir werden eine Ewigkeit lang staunen, entdecken und genießen. Das ist Jesus am Vorbereiten für dich. Und bitte stell mal die Relationen klar. Diese Zeit auf dieser Erde ist so kurz. Woran hältst du dich fest? Es kommt eine Ewigkeit und darauf kommt es an, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Jesus sagt einmal, wer meine Worte hört, aber nicht tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus baut auf Sand. Und es kommt ein kurzer, aber starker Regen. Der Bach kommt hoch, die Straße runter, umspült das Haus, der Sand ist weg, das Haus ist schief und es kommt ein gewaltiger Orkansturm und er rüttelt und reißt am Haus und das Haus fällt ein und der Schaden ist groß. Und Jesus sagt, wohl ist dem, der, oder glücklich ist der, der auf mich hört und das tut. Wohl dem, der die Einladung, die Jesus hier ausspricht, annimmt und zu Jesus kommt. Und wie können wir zu Jesus kommen? Vielleicht indem wir einfach unser Lebenshaus abnehmen, sagen, Jesus, ich gebe dir mein Lebenshaus. Du kannst es haben. Danke, hast du am Kreuz dafür bezahlt. Und eine neue Freude, eine unendliche feste Gewissheit kommt in unser Leben. Wunderbar. Aber auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, manchmal kommen Zweifel. Der Thomas, er zweifelt wieder. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geschieht es automatisch, dass wir uns immer wieder versuchen, Lebenshäuser aufzubauen. Und vielleicht erlebst du gerade eine schwierige Zeit, du bist traurig oder hast einen Menschen verloren oder ein Auto oder ein Haus oder viel Geld verloren oder musst von etwas Abschied nehmen. Und obwohl du schon lange mit Jesus unterwegs bist, erlebst du eine kleine Krise. Und du sagst, Gott, was soll ich tun? Gott, warum lässt du das zu? Und vielleicht ist es das Rufen von Gott, dass du wieder bereit bist, keine Wohnungen hier auf Erden zu mieten, im Bilde gesprochen. Nicht deine Hoffnung, deine Freude, dein Trost hier auf der Erde zu haben, sondern ganz bei Jesus Christus. Jesus Christus ist nämlich der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn Jesus in deinem Herzen ist, kannst du tun, arbeiten, wohnen, wo du willst, weil Jesus ist in deinem Leben. Du bist auf dem richtigen Weg, weil Jesus selber, die Person, die Gemeinschaft mit ihm, er ist der Weg in dir. In der Offenbarung 3, Vers 20, dort steht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vielleicht hast du selber nicht die Kraft, jetzt zu Jesus zu kommen, weil du so enttäuscht bist, so mutlos. Jesus in seiner Liebe, er macht sich auf den Weg zu dir. Und er steht an deiner Herzenstür, klopft an. Und dann heißt es in Offenbarung 3, Vers 20, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also tiefe Gemeinschaft. Und wie wir wissen, dass es fürs Herz gut tut, Gemeinschaft mit guten Freunden zu haben, so tut es von Herzen gut, wieder Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wieder sein ganzes Leben Jesus hingeben und sagen, Jesus, du kannst mich benutzen, wo immer du auch willst, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ich bin bereit, das zu tun, was du von mir willst. Und ich vergewissere dir, wenn diese gewaltige Liebe von Jesus in dein Herz kommt, dann wird das härteste Herz weich. Und der Heilige Geist kommt in dein Leben und er beginnt zu fragen, du, was braucht Benny eigentlich? Was braucht mein Nächster eigentlich? Vielleicht gerade in dieser Weihnachtszeit. Amen. Jesus, danke für deine große Liebe, mit der du uns begegnest. Bedingungslose Annahme haben wir bei dir, Herr. Und ich danke dir, dass diese Liebe unser Herz verändert, uns Hoffnung und Zuversicht und Freude schenkt. Und Jesus, nicht nur das, sondern dass wir auch mit dieser gewaltigen Liebe in unserem Herzen für unsere Mitmenschen ein Segen sind, für unsere Ehepartner, Kinder, Eltern, für unser Umfeld, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Danke für diesen reichen Segen, den du uns gibst und den wir weitergeben. Amen.